SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Es mit Stefan Eich. Guten Morgen. Es ist eines dieser Telefongespräche, die doppelt so lang dauern, wie es der Inhalt der Konversation eigentlich hergeben würde. Weil nämlich jedes Mal, wenn einer etwas gesagt hat, erstmal für den anderen übersetzt wird, was er denn gesagt hat. US-Präsident Donald Trump will heute Nachmittag deutscher Zeit am Telefon mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin sprechen. Dabei soll es natürlich hauptsächlich um den russischen Krieg gegen die Ukraine gehen. Und Trump möchte auch Handelsfragen erörtern. Wenn Trump mit Putin fertig ist, will er auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj sprechen. Und jetzt fehlt mir tatsächlich fast jeder Beitrag, den ich eben eingeplant habe. Ja, dann machen wir einfach weiter mit dem, was heute noch passieren wird. Israel will nämlich wieder humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lassen. Das hat Ministerpräsident Netanyahu am Abend nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts verkündet. Aus Tel Aviv berichtet Bettina Mayer.
Auf Empfehlung des Militärs und damit die Kämpfe in Gaza ausgeweitet werden können, wird Israel eine Grundmenge an Essen hineinlassen, damit sich keine Hungersnot entwickelt. Die würde die neue Offensive Israels und das Ziel, die Hamas zu besiegen, gefährden, hieß es in einem offiziellen Statement der Regierung. Nun sollen laut ungenannten Regierungsquellen Hilfsgüter zunächst für eine Woche in den Süden Gazas, aber auch in andere Teile des Küstenstreifens gebracht werden. Gleichzeitig wird in Gaza weitergekämpft.
Ehemalige US-Präsident Joe Biden hat Prostatakrebs, das hat das Büro des 82-Jährigen mitgeteilt. Er habe die Diagnose am Freitag erhalten und prüfe jetzt die Behandlungsmöglichkeiten. Der Krebs scheine hormonabhängig zu sein, also sei eine wirksame Behandlung möglich, heißt es. Biden war im Januar als ältester Präsident der US-Geschichte aus dem Amt ausgeschieden. Immer wieder hatte es schon vorher Spekulationen über seinen Gesundheitszustand gegeben. Und jetzt kommen wir zum eben schon erwähnten Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Wladimir Putin. Vor dem Telefonat haben sich nämlich europäische Staats- und Regierungschefs mit dem US-Präsidenten abgestimmt. Beteiligt waren Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und der britische Premier Starmer sowie Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Aus Washington berichtet Samuel Jakisch.
In dem Gespräch ging es nach Angaben der britischen Regierung vor allem um die Notwendigkeit neuer Sanktionen gegen Russland für den Fall, dass die russische Regierung sich nicht ernsthaft auf einen Waffenstillstand in der Ukraine und darauffolgende Friedensgespräche einlassen wolle. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teilte nach dem Telefonat mit, dass Präsident Putin nun zeigen müsse, dass er den Frieden will, indem er auf den von den USA vorgeschlagenen und von der Ukraine und Europa unterstützten 30-tägigen bedingungslosen Waffenstillstand eingeht.
Die Präsidentenwahl in Polen wird erst in der Stichwahl am 1. Juni entschieden. Bei der Wahl gestern lagen die zwei erfolgreichsten Kandidaten gleich auf. Aus Warschau berichtet Marta Wilczynski.
Laut einer Nachwahlbefragung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos liegt der Kandidat der regierenden Bürgerkoalition Rafał Trzaskowski mit 31,1% vorn. Aber nur knapp vor dem Kandidaten der nationalpopulistischen PiS Karol Nawrocki mit 29,1%. In ihren Ansprachen zeigten sich beide siegessicher. Das offizielle Ergebnis des ersten Wahlgangs wird voraussichtlich erst heute Abend bekannt gegeben.
In Rumänien hat sich bei der Stichwahl um das Präsidentenamt der europafreundliche Kandidat durchgesetzt. Der Bukarester Bürgermeister Dan kam auf fast 54% der Stimmen. Der ultrarechte Kandidat Simeon bekam 46%. Das Wahlergebnis ist für die Zukunft des Landes als EU- und NATO Mitglied von großer Bedeutung. Bundesfinanzminister Klingbeil fordert Einsparungen von allen Ministerien. Statt gezielter Kürzung wolle er lieber Sparvorschläge sehen, sagte der SPD-Co-Chef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sich aufgrund des geplanten Sondervermögens von 500 Milliarden Euro für Verteidigung und Infrastruktur einfach zurückzulehnen, das gehe nicht, so Klingbeil. Der Haushaltsentwurf für das laufende Jahr soll am 25. Juni im Kabinett beschlossen werden. Die verschärften Grenzkontrollen sind nicht mehr lange machbar. Das hat der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Roskopf, den Funke-Medien gesagt. Aktuell schaffe man das nur, weil Dienstpläne umgestellt wurden, Fortbildung nicht stattfinden und der Abbau von Überstunden gestoppt sei. Die intensiven Kontrollen könnten so aber nur noch ein paar Wochen aufrechterhalten werden, so Roßkopf. Bundesinnenminister Dobrindt hatte wenige Stunden nach seinem Amtsantritt scharfe Kontrollen an Deutschlands Grenzen angekündigt. Kinder in Baden-Württemberg sind schneller und kräftiger geworden, haben aber auch häufiger Übergewicht. Das zeigt das jährliche Fitnessbarometer der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Der Anteil übergewichtiger und adipöser Kinder ist demnach innerhalb eines Jahres um 2,8% gestiegen. Die Forscher nennen das besorgniserregend und sie sehen als Hauptgrund den Bewegungsmangel. In Worms soll ein großer Thron aus Sandstein zur Touristenattraktion werden. Er ist über 2 Meter hoch und ein Werk des Wormser Konzeptkünstlers Eichfelder. Gestern wurde das Kunstwerk am Museum Andreasstift eingeweiht. Der Thron erinnert an die Reichsversammlungen von Karl dem Großen und Friedrich Barbarossa. Wer will, kann sich darauf fotografieren lassen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es gibt Sonne und lockere Quellwolken, bleibt aber leider trocken, was schlecht für die Wälder ist, weil die Waldbrandgefahr steigt. Höchstwerte 19 bis 25 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Bar oder mit Karte? Diese Frage hören wir immer wieder an der Supermarktkasse. In kleineren Läden und Restaurants hängen dagegen oft Schilder mit der Aufschrift nur Barzahlung möglich. Beim digitalen Bezahlen wirkt Deutschland manchmal noch wie ein Entwicklungsland, was sich ändern soll. Union und SPD haben nämlich in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Geschäfte und Restaurants künftig mindestens eine elektronische Alternative zur Barzahlung anbieten sollen. Welche Vor- und Nachteile hat das? Wie blicken Gastronomen und Ladeninhaber auf die Pläne? Und warum ist Kartenzahlung nicht gleich Kartenzahlung? Darum geht es in dieser Woche in unserer Serie, jeden Morgen hier in SWR aktuell. SWR-Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems erklärt zum Auftakt, was genau Union und SPD in Sachen digitales Bezahlen planen.
Digitalisierung ist ein großes Thema für die neue schwarz-rote Regierung. Deutlichstes Zeichen, das neue Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Der digitale Wandel soll aber nicht nur in den Ministerien und Behörden ankommen, sondern auch bei uns, zum Beispiel im Geldbeutel. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht unter anderem: Wir setzen uns für eine echte Wahlfreiheit im Zahlungsverkehr ein und wollen, dass grundsätzlich Bargeld und mindestens eine digitale Zahlungsoption schrittweise angeboten werden sollen. Das wäre ein großer Schritt, denn in vielen Restaurants, Kneipen und Kiosken hängt das Schild nur Barzahlung. Zieht Schwarz-Rot das Vorhaben durch, gehört das bald der Vergangenheit an. Dabei sattelt die Politik auf einen Trend auf, der eh schon in der Gesellschaft stattfindet. Der Digitalverband Bitkom hat vergangenes Jahr eine repräsentative Befragung dazu gestartet. Das Ergebnis? Fast 3/4 der Menschen wünschen sich, dass man sowohl bar als auch elektronisch bezahlen kann. 98% bezahlen sogar schon ab und zu kontaktlos. Dass mit dem schwarz-roten Vorhaben das Bargeld abgeschafft wird, muss allerdings niemand befürchten. Im Koalitionsvertrag steht nämlich auch, das Bargeld als gängige Zahlungsform erhalten wir.
Bargeld? Nö, sagt das Naturfreundehaus in Karlsruhe Dachslanden. SWR-Reporter Henning Mohr war dort und hat mit der Betreiberin der Bedienung und mit Gästen gesprochen, was sie denn besser finden. Barzahlen oder mit Karte?
Das Naturfreundehaus in Karlsruhe Dachslanden oder auch einfach bei Miri. Das sieht von außen, von der Straße aus betrachtet, es ist eine kleine Straße, eher unauffällig aus. Also man ahnt nicht unbedingt, dass man hier vor einem Restaurant steht. Das ändert sich aber, wenn man durch den Hof nach hinten geht, also hinter das Gebäude. Es gibt eine Terrasse mit Klapptischen und Klappstühlen. Es gibt so eine Art Biergarten. Wir schauen mal auf die Speisekarte. Deutsche Gerichte gibt's, kroatische Speisen gibt's, italienische Gerichte gibt's, Nudeln, Fleisch, Pommes, Salat. Und gezahlt wird ausschließlich bar. Dann gehen wir mal rein. So, die ersten Gäste sind schon da, sind am Essen. Bei mir ist Mirjana Miri-Herold, die Betreiberin des Naturfreundehauses. Hallo.
Hallo.
Die neue Regierung will, dass in allen Gastrobetrieben neben Barzahlung auch Digitalzahlung möglich ist. Also zumindest eine Variante der Digitalzahlung, mit Karte zum Beispiel. Was halten Sie denn davon?
Nichts, weil es hat bis jetzt immer so gut funktioniert. Wozu dann was ändern?
Glauben Sie nicht, dass es vielleicht auch ein Service für Ihre Gäste sein könnte, dass die Möglichkeit haben, eben auf 2 verschiedene Art und Weisen zu bezahlen?
Ich glaube nicht, weil bis jetzt hat es immer funktioniert.
Das heißt, Sie kriegen nicht so oft Anfragen, dass die Gäste fragen, ob man mit Karte zahlen kann zum Beispiel?
Nein.
Das heißt, was würden Sie schätzen in der Woche? Wie oft werden Sie nach Digitalzahlung gefragt, also von den Leuten, die keine Stammgäste sind?
Vielleicht 10-mal im Jahr, weil meine Gäste sind, ich würde sagen, 99% kommen schon 46 Jahre zu mir und zahlen immer bar.
Nach 46 Jahren weiß man das irgendwann, das ist klar.
Also wir haben Gäste gehabt, die sind dann weggegangen, waren dann auf der Bank und haben sich Bargeld geholt.
Oder der Mann ist als Pfand da geblieben und die Frau hat Geld geholt.
Ganz genau. Ich habe dann den Mann in die Küche geschickt zum Spülen, solange bis sie gekommen ist.
Jetzt möchte ich aber doch noch kurz mit einem Menschen sprechen, der direkt am Kunden ist sozusagen, nämlich mit der Bedienung. Mit wem spreche ich bitte?
Ich bin die Astrid.
Wie oft werden Sie denn angesprochen, ob man eben auch mit Karte zahlen kann?
Selten.
Das heißt, es kommt jetzt auch nicht vor, dass hier mal jemand ins Schwitzen kommt, weil er plötzlich feststellt, ups, ich habe kein Bargeld dabei und mit Karte kann ich nicht zahlen?
Dann bieten wir an, dass es überweist oder die meisten Bedienungen haben ein PayPal-Konto und dann können wir darauf ausweichen. Also eine Lösung finden wir da immer.
Fehlen noch die Kunden, die Gäste. Was denken Sie über die geplante Regelung?
Ich bin dafür, weil ich meistens nur Karte dabei habe.
Was halten Sie von dieser Idee der Bundesregierung, dass man künftig auch mindestens eine digitale Zahlungsmöglichkeit anbieten muss?
Also letztendlich finde ich es gut, weil man hat ja nicht immer Bargeld dabei. Wenn beides möglich ist, dann ist es okay.
Grundsätzlich finde ich es gut, aber nicht zwingend. Wir bezahlen oft in Restaurants mit Karte, aber wenn ich weiß, ich komme hierher in dieses Restaurant, dann weiß ich, ich muss Bargeld dabei haben. Ist für mich kein Problem.
Das sagen Gäste im Naturfreundehaus Karlsruhe-Dachslanden. Dort kann man, anders als ich es vorhin behauptet habe, ausschließlich bar bezahlen. Morgen sprechen wir in unserer Serie Bar oder mit Karte darüber, wie viel Geld dem Staat und damit uns allen verloren geht, weil Gastwirte und Händler mit Barzahlung betrügen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Dass Großbritannien den Brexit zurücknimmt, das erwartet niemand. Nee, aber zusammenarbeiten will Großbritannien mit der EU weiter und künftig auch intensiver. Deswegen gibt es heute den ersten Gipfel zwischen EU-Spitzen und einer britischen Regierung seit dem Brexit vor 5 Jahren. Der britische Premierminister Keir Starmer will ein neues Verteidigungsabkommen mit der EU und die Handelsbeziehungen nach dem Brexit weiter verbessern. Aus London dazu SWR-Korrespondentin Gabi Biesinger.
Der britische Premierminister Keir Starmer empfängt am Vormittag EU-Ratspräsident Antonio Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der größte gemeinsame Nenner dürfte ein Sicherheits- und Verteidigungsabkommen sein. Diese Vereinbarung könnte den Weg ebnen zu einer gemeinsamen Beschaffung von Rüstungsgütern und den Briten Rüstungsaufträge bescheren. Auch wollen beide Seiten ihre Handelsbeziehungen stärken. Für britische Verbraucherinnen und Verbraucher sollen dadurch die Preise sinken. Premierminister Starmer möchte außerdem, dass seine Landsleute bei Reisen in die EU künftig wieder elektronische Passschleusen nutzen dürfen und nicht stundenlang für Stempel anstehen müssen. Die EU fordert im Gegenzug für ihre Fischer langfristigen Zugang zu britischen Gewässern, niedrigere Uni-Gebühren für Studierende aus der EU und ein Austauschprogramm für junge Menschen. Übers Wochenende wurde hinter den Kulissen noch fieberhaft verhandelt. Welche konkreten Ergebnisse neben einem gemeinsamen Kommuniqué heute vorgestellt werden, ist offen.
In vielen Teilen Europas wird es immer trockener. Dürren halten zum Teil jahrelang an und das erhöht die Risiken für Waldbrände. Italien und Griechenland sind besonders gefährdet, da brennt es immer wieder. Der Europäische Wissenschaftsrat ESAC hat Strategien entwickelt, wie man auf die erhöhte Gefahr reagieren sollte. Heute stellen die Experten ihren Bericht in Brüssel vor. Martin Breitkopf berichtet.
Europa muss lernen, mit Waldbränden zu leben. Das fordert der Europäische Wissenschaftsrat ESAC in einem neuen Bericht, der heute in Brüssel vorgestellt wird. Demnach nehmen großflächige Brände in Europa deutlich zu, angetrieben von Klimawandel und häufigeren Dürren. Bereits heute brennen in der EU jährlich rund 500.000 Hektar, fast doppelt so viel wie Luxemburg. In Zukunft könnten schwere Brände in einigen Regionen schon alle 2 Jahre auftreten. 23 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Europa haben über 2 Jahre im Auftrag ihrer nationalen Akademien an dem Bericht gearbeitet. Besonders betroffen sind Griechenland, Italien, Spanien und Portugal. Sie belegen 2023 die Plätze 1 bis 4 bei den Waldbrandschäden. Laut ESAC sind hierzulande mehr als doppelt so viele urbane Siedlungen brandgefährdet wie in Nordamerika oder Asien. Der Expertenrat fordert deshalb eine kompakte Stadtentwicklung, präventives Landschaftsmanagement, Raumplanung mit Feuerzonen und Bildungsprogramme ab der Schule.
Ist die deutsche Bahn-App DB Navigator eine Datenkrake, sprich sammelt sie zu viele Daten der Nutzer? Darüber verhandelt ab heute das Landgericht Frankfurt. Katharina Wilhelm berichtet.
Eine Datensammelkrake. So bezeichnet der Verein Digital Courage die DB Navigator App. Selbst wenn man anklicke, nur notwendige Cookies zulassen, würden viele Daten an externe Dienstleister wie Adobe oder die Google-Tochter Crashlytics weitergegeben. Die Deutsche Bahn widerspricht dem Vorwurf der unnötigen Datensammelei und betont, dass die Daten notwendig seien, um die App stabil betreiben zu können. Die Daten würden nur für eigene Zwecke und unter Einhaltung der gesetzlichen Regelung genutzt. Es würden auch keine Nutzerdaten zu Werbezwecken weiterverkauft, so auch, die Bahn.
Auch 3,5 Jahre, nachdem das namensgebende Jahr 2021 rum ist, wird an Stuttgart 21 noch gebaut und an manchen Stellen sogar erst noch geplant. Wie gut oder schlecht das klappt, darüber berät immer wieder der sogenannte Lenkungskreis. Zudem gehören Vertreter von Bahn, der Stadt und der Region Stuttgart und das Land Baden-Württemberg. Heute dürfte es unter anderem um die Zukunft der GäuBahn gehen, aber auch um zahlreiche Baustellen und die Digitalisierung der Schiene im Großraum Stuttgart. Was dabei herauskommt und wie es mit Stuttgart zu 21 vorangeht oder auch nicht, will der Lenkungskreis am Mittag sagen. Bei den Filmfestspielen in Cannes ist die erste Woche vorbei, Zeit also für eine Halbzeitbilanz. Welche Filme sind gut angekommen? Welche Highlights kommen noch, bevor am Samstag die Goldene Palme verliehen wird? Antworten von Julia Borutta.
Der deutsche Film ist in diesem Jahr stark aufgestellt. So hat zum Beispiel die deutsche Regisseurin Mascha Schilinski fulminant vorgelegt. Gleich am ersten Tag des Wettbewerbs zeigte sie ihren Film In die Sonne schauen, mit dem sie nicht nur deutsche Kritiker und Kritikerinnen begeistert hat, sondern auch die internationale Presse. In ihrem Film webt sie den Alltag und die Erinnerungen von 4 Frauengenerationen ineinander, die alle zu unterschiedlichen Epochen auf ein und demselben Bauernhof in der Altmark gelebt haben. Wahre Kinokunst und für viele ein heißer Anwärter auf die Goldene Palme. In Nebenreihen sind dieses Jahr außerdem Fatih Akin und Christian Petzold vertreten. Viele Filme greifen aktuelle Entwicklungen auf oder beschäftigen sich mit den Untiefen der Vergangenheit. Sie befassen sich etwa mit der Nazizeit, der Gelbwestenbewegung in Frankreich, mit den Arbeitslagern in der Sowjetunion und der aktuellen Lage in der Ukraine. Exemplarisch für die Auseinandersetzung mit der Gegenwart steht der Film Eddington von Ari Aster. Er spielt in einer Kleinstadt in New Mexico, wo Verschwörungserzählungen, Manipulation, Fake News und geistige Misere zu einer unheilvollen Spannung führen, die sich schließlich in einer Gewaltorgie entlädt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Eingewöhnungszeit ist rum. Die Mitglieder der neuen Bundesregierung haben angefangen zu arbeiten. Wirtschaftsministerin Reiche trifft sich in Ostdeutschland mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Bundeskanzler Merz ist sowieso schon in der Welt unterwegs. Und für Landwirtschaftsminister Rainer wird es heute besonders schwer. Warum, das erklärt SWR-Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems.
Schwieriger Antrittstermin für den Metzgermeistermeister Alois Rainer. Er muss heute Abend hier in Berlin auf Vorschlag der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft die Bundesehrenpreise in der Kategorie Obst, Gemüse und Kartoffeln vergeben. Sie haben richtig gehört, Obst, Gemüse und Kartoffeln, kein Fleisch. Wenn das Rainers Chef im Schatten, Markus Söder, wüsste. Der hat bei der Vorstellung seines CSU-Ministers noch sinngemäß gesagt, es hört auf mit dem Woken-Gaga-Veganismus. Leberkäse statt Tofu-Tümelei. Was für eine Demütigung, direkt zu Beginn der Ministerialkarriere jetzt fleischlose Kunst würdigen zu müssen. Wenn danach mal nicht das rote Telefon mit der Leitung nach München klingelt. Gut möglich, dass der Mettwurstminister diesen Fauxpas in den nächsten Wochen dann überkompensieren muss. Klar, eine Fleischsteuer ist vom Tisch, aber warum nicht eine extra Gemüsesteuer einführen auf alles, was keinen Speck enthält? Schweinefleischpflicht in deutschen Krippen, die Hygienestandards für Trinkhackfleisch senken. Aber bis dahin heißt es erstmal Zähne zusammenbeißen. Kein Gemüse verschlucken und durch diese Preisverleihung heute Abend.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.